Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Insa Thiele-Eich. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ihr Name ist in den vergangenen Monaten sehr bekannt geworden, ging viel durch die Presse, weil Sie an einem Programm teilgenommen haben, sich zur Astronautin zu qualifizieren. Wie würden Sie denn einem Außerirdischen sich beschreiben?
Oh, klein. Also ich bin nicht ganz so groß. Das überrascht viele Leute, dass man mit 1,60 tatsächlich Astronautin werden kann.
Dann gibt es da keine Vorgaben wie bei der Polizei beispielsweise?
Doch, es gibt Untergrenzen und Obergrenzen. Weil wir waren letzte Woche gerade in Russland und saßen auch mal in der Sojus-Kapsel drin. Und ich fand eigentlich 1,60 ganz brauchbar. Also vielleicht noch 5 cm mehr, aber mehr Platz ist da auch gar nicht. Also
hat ja auch Vorteile, wenn man nicht so ganz groß ist.
Ja, finde ich. Ja. Das ist ja klein und vielleicht ein bisschen humorvoll. Das wäre doch so, das wären so die ersten zwei Sachen, die
was
mir vielleicht
einfallen
würden.
Der Kontaktaufnahme ja nicht schaden kann.
Genau.
Sie haben sich gemeinsam mit einer Eurofighter-Pilotin, ja, mit Nicola Baumann aus Köln, qualifiziert für dieses Programm. Was war das für ein Bewerbungsverfahren? Wie lief das?
Also es lief relativ genauso ab wie bei der ESA. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln hat das Auswahlverfahren organisiert und hat dann auch das gleiche Auswahlverfahren wie bei der Europäischen Raumfahrtagentur 2008 genutzt und auch ein bisschen abgewandelt, einfach weil es jetzt auch schon ein paar Jahre ein bisschen moderner werden konnte. Ja, dann ging es los. Erstmal 90 Damen waren dann an zwei Testtagen 9 Stunden vor einem Rechner. Also man sitzt mit 45 Leuten in einem Raum, hat da so einen Computer vor sich und beantwortet 9 Stunden lang Fragen am Stück. Das war sehr, sehr intensiv, zumal die anderen Bewerberinnen auch wirklich sehr beeindruckende Qualifikationen hatten. Also man wusste da teilweise nicht so wirklich, bin ich hier richtig am Platz oder es war schon sehr, sehr aufregend. Also Mathe, Englisch, Physik.
Wurde Ihnen mitgeteilt, was bei Ihnen den Ausschlag gegeben hat, dass Sie es geworden sind?
Nein. Das wurde uns tatsächlich nicht mitgeteilt. Also es ging auch nach den 90, waren wir noch 30 und wir wurden dann immer in 6er-Gruppen nochmal eingeladen für 2 Tage dann. Das waren gruppenpsychologische Evaluierungen und auch da hat man also selten Feedback bekommen oder wenn dann nur so ganz punktuell für einzelne Tests. Und das war auch, danach waren wir noch 8 und ich hätte da nicht sagen können, was mich jetzt so viel besser macht als die 22 anderen. Also das war schon...
Sie sind Wissenschaftlerin, bringen auf jeden Fall diesen Background mit, sind an der Universität in Bonn und forschen da an der Verbesserung von Wetter- und Klimaverhältnissen und Vorhersagen vor allen Dingen. Das könnte ja auch schon so ein Punkt gewesen sein. Was würden Sie persönlich sagen? Was qualifiziert Sie denn zur Astronautin?
Also tatsächlich auch das, was ich am Anfang gesagt habe, es schadet als oder ja eine sehr wichtige Kernkompetenz, die man als Astronautin haben sollte oder auch als Astronaut, ist auf jeden Fall Humor. Man hat sehr
denkt
viele
man
Situationen.
Erstmal gar nicht, oder?
Ja, das wird aber oft gesagt auch. Also wenn man gerade auch, ich bin ja auch mit der Raumfahrt aufgewachsen und das ist auch.
Ihr Papa ist Astronaut.
Genau, mein Vater ist selbst Astronaut und das ist tatsächlich das. Ich habe mir selbst auch nachgedacht, was zeichnet denn alle? Also wir sind alle sehr unterschiedlich, aber eine Sache haben sie gemeinsam und das ist so eine gewisse Frustrationstoleranz und das ist mit Humor einfach. Also, dass man einfach auch mal lange Wartezeiten, sei es auf den Flug, auf ein Training, man muss oft warten. Und das einfach mit so ein bisschen, mit so einer Ruhe, also man, dass man, wenn man sich in sich selbst ruht, aber auch so ein bisschen Humor hat und in jeder Situation Spaß findet, das ist gar nicht so verkehrt.
Schwierige Situationen hinweghelfen
genau.
kann. Sie sind gerade schon in Moskau gewesen, 5 Tage. Was haben Sie da alles absolviert?
Es hat angefangen mit, erstmal der Besichtigung. Ich bin ganz aufgeregt, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es war
gut,
sehr aufregend insgesamt.
Genau,
ja, es war so eine aufregende Zeit. Deswegen sich daran zurückzuerinnern, ist sehr schön gerade. Also wir haben angefangen, erstmal Star City kennenzulernen, also das Sternenstädtchen. Und erstmal, da war eine Museumsbesichtigung, da konnte man Juri Gagarins Souvenirs betrachten. Die Russen sind da sehr, sehr liebevoll mit und sehr stolz auch. Also da gibt es alles vom Teeservice bis zum T-Shirt und Magneten. Und da auch die Geschichte mal zu sehen und selbst da zu sein, wo die anderen Astronauten und Kosmonauten trainieren und auch trainiert haben, das war schon sehr, sehr ergreifend. Und dann stand auch ein Parabelflug auf dem Programm.
Ich wollte gerade sagen, das bis jetzt klang es ein bisschen nach einem Touristikprogramm.
Ja, aber wir mussten halt medizinische Untersuchungen erstmal machen für die nächsten Tage und dann war halt der Nachmittag noch frei, da durften wir so eine Führung auch erleben und das ist natürlich auch interessant dann auch. Gerade unter dem Aspekt, dass man selbst vielleicht demnächst ins All fliegt, sieht man das nochmal alles ganz anders. Also das war schon sehr schön. Und der Parabelflug, da fliegt das Flugzeug in dieser Parabelform und man ist dann wechselweise, erlebt man die doppelte Schwerkraft oder Schwerelosigkeit. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
Ja,
kann man gar nicht richtig beschreiben. Also das war 2G, also die doppelte Schwerkraft ist tatsächlich, das ist ein enormer Druck und man kann sich kaum bewegen und man kann auch gar nicht mehr lachen. Das ist dann für mich, es zieht einem die Mundwinkel so richtig nach unten und alle sitzen da so und starren vor sich hin, weil es auch ein bisschen unangenehm ist für den Magen, wenn der plötzlich mit 2G nach unten gezogen wird. Und dann geht es sofort über in Schwerelosigkeit. Das ist auch sehr intensiv. Also es ist gar nicht von normal auf schwerelos, sondern von 2G auf schwerelos. Das ist ein ganz schöner, heftiger Übergang auch. Und da haben aber wirklich auch teilweise die Leute einfach nur noch hysterisch gelacht, weil es so schön ist. Also man jaucht da förmlich. Die Gesichtszüge kommen ja auch wieder nach oben. Und man kann gar nicht anders, als zu lachen und sich zu freuen. Und das war schon sehr schön.
Ist sie nicht schlecht geworden?
Mir war tatsächlich nach Parabel 6, war mir kurz so ein bisschen übel, weil wir hatten auch ein sehr eng getaktetes Programm. Also es war nicht nur Touristik und mal kurz erleben dürfen, sondern wir hatten tatsächlich auch ein Programm, was wir auch absolvieren sollten. Und da war mal ganz kurz, habe ich irgendwie nicht richtig aufgepasst. Und man sollte sich schon einen Punkt suchen, den man anschaut, gerade in den Übergängen. Und da war mir ganz kurz mal übel, aber nicht, also mir ist nicht schlecht geworden. Und es ging auch sofort wieder weg. Und ja, war wirklich, also mir ging super. Auch danach, das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich bräuchte jetzt nicht 120 Parabeln am Stück, weil diese Übergänge schon heftig sind. Aber für 10 oder auch 30 wäre ich durchaus noch mal zu haben.
Ich habe den Film Gravity gesehen mit Sandra Bullock, die ja dann wirklich auch sich retten muss ins All, um zu einer anderen Raumstation zu kommen. Träumen Sie manchmal von solchen Situationen?
So Albtraum-Szenarien hatte ich jetzt bisher noch nicht. Ich habe jetzt tatsächlich, nachdem wir diesen Parabelflug hatten und auch in der Sojus mal saßen, auch richtig an dem richtigen Platz, auch an dem wir auch fliegen würden potenziell, habe ich tatsächlich gerade letzte Nacht davon geträumt, wie das wohl wäre, auf der Raumstation anzukommen und aus dem Fenster zu schauen, was das für ein Gefühl ist, die Erde zu sehen. Das war das erste Mal, dass ich das so intensiv geträumt habe. Also musste ich vorhin auch dran denken, es ist ein sehr schönes Gefühl. Aber so Albtraum-Szenarien, ich habe den Film tatsächlich bewusst nicht gesehen. Habe ich bisher nicht gehabt, nein.
SWR1 Leute, heute mit Insa Thiele-Eich. Sie wollen erste deutsche Astronautin auf der ISS werden. Zusammen mit der Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann starten Sie gerade in die Ausbildung. Wir haben gerade schon von dem Parabelflug in Moskau gehört. Wie sehen denn die nächsten 2 Jahre konkret aus? Gibt es da schon ein komplettes Programm?
Ja, also wir arbeiten gerade das komplette Programm. Wir sind dadurch, dass wir eine unabhängige Initiative sind und eben nicht beim DLR angesiedelt sind oder auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur, müssen und dürfen wir das noch selbst auch mitgestalten. Und da ist es so, jetzt erstmal steht Russisch lernen an auf dem Trainingsplan. Bei mir Tauchschein, Flugschein. Das wird jetzt so die Zeit bis März, April erstmal gut füllen. Und danach, zudem ich auch noch Vollzeit weiterarbeite als Meteorologin an der Uni Bonn im Moment, also es ist im Moment noch nebenberuflich, sobald der Flug reserviert ist und wird dann das Training auch Vollzeit weitergehen mit, da lernt man dann die Komponenten der Raumstation kennen, die Technik, wie funktioniert das, wie bleibt die Raumstation da, wo sie ist, wie kommt man zur Raumstation, das Erlernen der technischen Prozeduren steht dann Vollzeit auf dem Programm.
Matthias Maurer ist auch ein angehender Astronaut und der postet dann, ich gucke da schon mal so Bilder aus Höhlen von Extremsituationen, wo sie dann gerade wieder etwas unternehmen. Gibt es so Extremsituationen, wo sie sagen, boah, da habe ich aber Bammel vor?
Gar nicht. Also ich kenne seine Posts auch und wir kennen uns bisher leider nur über Dritte. Aber das habe ich durchaus vor, noch zu ändern. Aber gerade Caves, also dieses Höhlenexperiment, das habe ich auch noch, das war vor der Auswahl, ich meine vor 2 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da habe ich damals schon gedacht, so wow, das würde ich echt auch gerne mal machen. Und ich glaube, das ist auch angedacht für uns ebenfalls. Also gerade wenn man in diesen extremen Situationen ja auch testet, wie man dann in der extremen Umgebung Weltall sich auch fühlen würde. Also das kann man, indem man den Körper in eine Extremsituation versetzt hier auf der Erde, kann man das schon mal ein bisschen simulieren. Was macht man dann, wenn man nur noch ein paar Zentimeter zwischen sich und dem Weltraum hat?
Thomas Reiter war, der auch ehemaliger Astronaut war, vor 2 Monaten hier in der Sendung und er sagte, boah, das Russisch lernen ist ihm ganz besonders schwer gefallen. Wie sieht's bei Ihnen mit Sprachen aus?
Also Englisch habe ich natürlich gelernt, indem ich einfach dort groß geworden bin. Das war sehr bequem. Kann ich jedem empfehlen.
Wo sind Sie groß geworden?
In Texas. Das ist ja, es ist eine recht bequeme Art, eine Sprache zu lernen, wenn man als Kleinkind einfach woanders groß wird. Ansonsten bin ich tatsächlich sehr gespannt auf Russisch, denn Französisch habe ich mehr schlecht als recht auch ebenfalls in Texas gelernt. Das könnte daran liegen, dass französischer Akzent mit texanischem Hintergrund geschwurbelt, sich nicht sehr Ja, ich glaube, die Franzosen würden das nicht so schön finden, was da aus ihrer Sprache gemacht wird. Zum Russischen, wir waren ja letzte Woche da und ich war erstaunt, wie viel man tatsächlich doch versteht. Also wenn der russische Arzt einen auf Russisch einfach anredet und man genau weiß, was er meint, das fand ich sehr interessant. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Denke mal, aber so 3 Monate Vollzeit wird man sich da schon mit beschäftigen müssen.
Wann entscheidet sich denn, wer von Ihnen beiden wirklich dann auch fliegen wird?
Das ist ungefähr 1 Jahr vor dem Flug. Auch das steht noch nicht ganz genau fest. Noch gibt es ja noch kein Ticket. Das wird dann festgelegt. Also wenn wir genau wissen, wann auch der Flug letztendlich sein wird, wird dann auch ein Zeitpunkt ausgewählt, der gut passt. Und die Kommission dafür auch wird gerade auch zusammengesetzt, dass wir das auch schon im Vorfeld wissen.
Insa Thiele-Eich in SWR1 Leute. Sie sind Meteorologin und angehende Astronautin, wurden da aus mehr als 400 Bewerberinnen ausgewählt, zusammen mit der Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann. Wie wird das Projekt finanziert?
Ja, wir sind eine unabhängige Initiative. Das bedeutet, dass wir nicht beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum angesiedelt sind und auch nicht bei der Europäischen Raumfahrtagentur, die aus Steuergeldern finanziert werden. Und im Moment sind wir aus einer Crowdfunding-Aktion finanziert worden, also aus der Bevölkerung. Das ist ganz schön. Das hat uns jetzt so ein gutes Startkapital gegeben für die ersten Monate. Auch die Parabelflüge aus Russland wurden daraus bezahlt. Und dann sind wir gerade auf der Suche nach, wie wir es neudeutsch nennen, strategischen Partnerschaften mit
Sponsoren.
Sponsoren, teilweise auch Firmen, mit denen man halt gemeinsam verschiedene Dinge angehen kann. Also wir haben ein enormes Bildungspotenzial einfach, weil wir gerade auch viel in Schulen und Kindergärten auch gehen und die Kinder sind einfach wahnsinnig begeistert, wenn wir kommen. Und da sind ganz, ganz viele Projekte, die uns auch sehr am Herzen liegen, wo wir auch viel tun können und wo auch viele Firmen auch daran interessiert sind, das zu unterstützen. Und dann geht das auch bis hoch zu wissenschaftlichen Experimenten, die wir für die Unternehmen auf der Raumstation durchführen könnten. Und das ist bisher in der Form nicht unbedingt möglich gewesen. Und das ist halt einfach ein ganz neues, ganz neues Unternehmen und ganz neue Form auch von Raumfahrt, die jetzt damit ansteht.
Was könnten das für wissenschaftliche Untersuchungen sein? Sie sind jetzt Meteorologin. Also dass dann wirklich ein Klimaforschungsinstitut sagt, wir geben jetzt so und so viele Euros mit rein und dann machen Sie bitte das Experiment.
Genau, also das wäre so, wir haben da jetzt auch Ende November wird dann, das heißt, ich weiß gar nicht auf Deutsch, wie man es richtig sagt, aber da wird quasi ausgeschrieben, dass es diese Zeit gibt, also dass wir diese Zeit auf der Raumstation haben und dann können sich Wissenschaftler und auch Unternehmen um diese Zeit bewerben und dann wird einfach geschaut, also was kostet eine Minute Astronautinnenzeit auf der Raumstation und die verschiedenen Experimente, also bisher sind da Pflanzenforschung im Gespräch, wie wächst eine Pflanze, wenn sie verringerte Schwerkraft erfährt, da versteht man oder lernt man immer ganz viel über die Prozesse neu kennen und kann darüber Prozesse hier auf der Erde auch besser verstehen. Dann gibt es Materialforschung, da sind sehr viele interessiert. Oder auch über Telemedizin, dass man Sensoren entwickelt, die einfach konstant über die körperlichen Funktionen der Astronautin Werte nach unten auf die Erde liefert und man so überprüfen kann, wie geht es einer Astronautin, einem Astronauten im All. Das ist auch für Langzeitmissionen sehr wichtig. Und da sind durchaus einige Firmen sehr interessiert. Aber bisher, was noch fehlt, ist so der Erste, der sagt, ach, hier habt ihr 5 Millionen für ein Ticket ins All.
Aber 5 Millionen werden vermutlich nicht reichen. Wie viel Geld muss zusammenkommen?
Insgesamt kostet ein Flug zwischen 30 und 50 Millionen. Das hängt davon ab, mit wem man letztendlich fliegt. Aber zum Reservieren des Tickets würden uns tatsächlich 5 Millionen reichen.
Inwiefern hängt das davon ab, mit wem man fliegt?
Tut sich gerade auch in den USA sehr viel, was die privaten, unabhängigen Agenturen angeht. Also da ist gerade SpaceX, ist da ja auch sehr oft in den Medien zu hören gewesen mit Elon Musk, der wirklich das wahnsinnig faszinierend, wie er die Raumfahrt auch vorangebracht hat. Und da ist der Plan, dass er jetzt auch astronautisch wird. Also ich meine, in der zweiten Jahreshälfte 2018 ist der Plan momentan, dass der erste oder die erste in diesem Fall, glaube ich sogar, mit einer SpaceX-Kapsel fliegt zur Raumstation. Und bisher fliegt nur Cargo, also nur einfach Gepäck quasi. Es ist bisher nur der Gepäcktransport zur Raumstation und es soll halt, wird hart dran gearbeitet, dass es jetzt auch astronautisch wird.
Das wäre dann auch eine Option. Ja. Klingt aber im Vergleich zu den Expeditionen sonst sehr kommerziell.
Das ist durchaus im Vergleich zum bisherigen staatlichen Konstrukt einfach kommerziell, wobei das Wort kommerziell, ist, dem haftet oft so was Negatives an. Es ist aber einfach unabhängig. Also ich würde das einfach, genauso wie SpaceX, ist natürlich auch eine kommerzielle Firma. die aber es schafft, auch dadurch, dass sie eben nicht staatlich ist, einfach auch andere Wege zu gehen und da sehr erfolgreich gerade neue Wege bestreitet. Und das hoffen wir so ein bisschen auch für unsere Initiative, dass auch wir es schaffen, einfach für die Zukunft neue Wege aufzuzeigen, wie man Astronauten auch ins All bringen kann. Muss das über eine staatliche Agentur sein oder kann es auch einfach über eine unabhängige Initiative gehen? Wenn jetzt zum Beispiel ein Land sagt, wir haben gar nicht das Geld für eine staatliche Raumfahrtagentur, möchten aber auch Forschung auf der Raumstation betreiben, wie können wir das machen? Und das ist auch sowas, wo wir hoffen, dass wir da vielleicht auch neue Wege aufzeigen, die gemeinsam mit den staatlichen Agenturen gegangen werden können. Gar nicht gegen die oder auch nicht im Widerspruch, aber das einfach als Ergänzung zu sehen. Und das ist ja in vielen Bereichen auf der Welt so.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der angehenden Astronautin Insa Thiele-Eich. Sie sind Meteorologin und arbeiten an der Universität in Bonn und vor allen Dingen auch daran, an der Verbesserung von Wetter- und Klimavorhersagen. Was macht denn die Wetter- und Klimavorhersagen so schwer?
Es ist einfach Wetter oder auch die Klimavorhersage ist ein unheimlich stochastischer Prozess. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Komponenten, die es zu erklären gilt und sehr viele Prozesse, die wir einfach auch noch nicht verstanden haben. Und dann können wir sie natürlich auch nicht modellieren. Und deswegen sind die Modelle, manchmal versagen sie einfach kläglich. Also bei uns gerade in NRW im Moment, es war fürchterlich. Also es hat wirklich abends die Vorhersage für morgens oder für in 2 Stunden einfach, es war einfach nichts zu machen. Also ich war selbst ganz überrascht. Und es gibt einfach bestimmte Wetterlagen und Phänomene auch, die wir einfach noch nicht richtig abbilden können. Und die zu verstehen und dann zu verbessern, war auch Teil meiner Arbeit.
Aber dachte ich vergangene Woche auch. Ich war im Osten unterwegs, in Weimar und Erfurt und es hieß immer, oh, die ganze Nacht Regen und auch den ganzen Tag schüttet. Wir hatten super Wetter, es war grandios. Und dann dachte ich, komisch, wieso kriegt man das im Jahr 2017 einfach nicht hin?
Es ist einfach, es lässt sich einfach manchmal, es ist einfach ganz schwer, die Modelle laufen einem davon und man kriegt es einfach nicht gut hin. Und dann nennen uns alle immer Meteorolügner und wir sind ganz traurig. Aber es ist, tatsächlich arbeite ich auch in einem Projekt, das auch ganz kleinskalige Prozesse untersucht. Also wirklich, wie kommt das Wasser aus dem Boden in die Wurzel, durch die Pflanze, über die Blätter wieder in die Atmosphäre und zurück. Also es ist ja ein ganz, ganz kleiner Prozess, der teilweise in den Modellen einfach nur parametrisiert wird mit ganz einfachen Formeln. Und das wollen wir verbessern. Und das wird aber dauern, bis das in den Klimamodellen ankommt, die ja auch wieder auf ganz anderen Skalen rechnen. Also da geht es ja nicht um eine Woche, sondern wirklich um Hunderte von Jahren. Ja, und das alles war im Rahmen meiner Promotion und auch in meiner jetzigen Arbeit ist das Teil meines Arbeitsalltages.
Ja, Sie haben promoviert über die Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch. Ja. Macht der Klimawandel, hat er irgendeinen Einfluss auch auf die Wettervorhersagen?
Ja, also beim Klima sprechen wir immer über sehr lange Zeiträume, über 30 Jahre, auch so jetzt in meinem Fall von 2070 bis 2100. Das hat jetzt mit den Wettervorhersagen, die ja eher auf Tagesskalen sind, nicht so wirklich viel zu tun. Es ist natürlich wichtig, dass man beide Informationen so an die Bevölkerung auch gibt, dass die Bevölkerung auch was damit anfangen kann. Das ist in Bangladesch, wir haben in den Slums gearbeitet, wenn man da in die Slums geht und sagt, wisst ihr eigentlich, wie 2080 das Klima bei euch wird, dann wissen sie teilweise gar nicht, was das Klima überhaupt ist. Da haben wir auch stark dran gearbeitet, wie kommuniziert man solche Ergebnisse überhaupt. Ja, und dann ging es auch ganz konkret einfach darum, in meiner Arbeit auch gegenüberzustellen, wie ist das mit dem Klimawandel im Vergleich zu anderen geopolitischen Ereignissen, die dort stattfinden, zum Beispiel Staudämme, die gebaut werden. Was hat das für einen Einfluss auf die Bevölkerung im Vergleich zum Klimawandel?
Ja, durch den Anstieg des Meeresspiegels heißt es, dass Bangladesch 10% wirklich des Landes verliert. Haben Sie was anderes rausbekommen in Ihrer Doktorarbeit?
Das Land wächst tatsächlich auch an anderen Stellen wieder durch die Sedimente, die über die Flüsse durch das Land transportiert werden. Aber das Land kann dann nicht genutzt werden oder ist versalzen. Also tatsächlich ist Versalzung ein ganz großes Problem. Da wird auch mehr als 10% des Landes betroffen sein. Das Grundwasser versalzt, der Boden versalzt, kann dann nicht mehr genutzt werden. Die Vegetation stirbt ab. Das sind drastische Probleme, die jetzt schon bestehen, die aber auch durch ein erhöhtes Abpumpen von Grundwasser aus dem Delta, einfach weil mehr Leute da leben. Das ist ein wahnsinnig dicht bevölkertes Land. Wird ganz viel Grundwasser extrahiert aus dem Boden und dadurch versalzt der Boden gleich mit. Also es ist gar nicht unbedingt der Klimawandel. Und das sind das so in einen Zusammenhang zu stellen, war Ziel meiner Arbeit, die verschiedenen Komponenten aufzuzeigen.
Sie sind dann auch dort gewesen, haben was mitgebracht, haben wir eben kurz vor 11 nämlich schon gesagt, packen wir aus die Tasche aus Bangladesch. Was ist das für eine Tasche?
Ja, genau. Das ist ein alter Zementsack, ein bangladeschischer Zementsack. Und der wird dann dort, das war ein Entwicklungshilfeprojekt, da haben dann Frauen nähen aus diesen Zementsacken Handtaschen. Und ich habe die geschenkt bekommen von meinem Kollegen und nutze die total gerne, weil das hat echt eine schöne Größe.
Es heißt ja, Bangladesch sei eines der ärmsten Länder der Welt. Ist das so?
Es ist tatsächlich so, dass es sind 330 Leute, gar nicht wahr, es sind gar nicht so viele. Es sind 180 Millionen Menschen, die dort wohnen, ungefähr. Man weiß es gar nicht ganz genau. Und es sind sehr viele, die unterhalb der Armutsgrenze wohnen. Aber das Land macht eine wahnsinnige wirtschaftliche Entwicklung im Moment. Es geht halt nur immer darum, die wirtschaftliche Entwicklung kommt nicht unbedingt bei jedem an. Also es ist ein Umverteilungsproblem, das noch besteht. Und das ist tatsächlich, also 30% der Bevölkerung wohnt in Slums. Und das ist eine sehr, sehr große Zahl. Man wird auch viel getan, um das zu bekämpfen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich eher ein Land auf dem aufsteigenden Ast.
Angehende Astronautin und Meteorologin an der Universität in Bonn, Insa Thiele-Eich. Heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Sind gerade auch schwer beschäftigt mit Posten, glaube ich. Das gehört ja auch dazu, ne? Die Medienarbeit.
Genau, ja, das ist ja auch gerade bei astronautischer Raumfahrt, die ist einfach teuer. Also das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und da ist es auch einfach wichtig, dass man auch die Öffentlichkeit informiert über das, was man tut und gerade auch über die Raumfahrt redet und davon erzählt, was man erlebt. Weil ich denke, nur so kann man das auch rechtfertigen.
Wie hat sich Ihr Leben überhaupt durch dieses Projekt verändert?
Teilweise ist es alles gleich geblieben wie vorher. Also ich arbeite noch im gleichen Beruf und es ist mir auch ganz wichtig, gerade auch mit den Kindern, dass es so viel wie möglich einfach normal bleibt und jetzt nicht irgendwelche Star-Allüren plötzlich auftreten, nur weil ich zu den Sternen fliegen möchte.
Ich bringe den Müll nicht mehr raus,
genau,
ich fliege ins All.
Aber es hat sich schon auch viel geändert, weil es auch, ja, es ist halt nun auch mal ein großes Thema auch in der Medienwelt und dann ist auch viele, viele Reisen, auch jetzt hier ja heute nach Stuttgart. Das ist sehr schön, auch weil es ganz spannende Erfahrungen sind für mich auch, die vorher jetzt nicht unbedingt über ihre Forschung gesprochen hat in den Medien. Das ist was ganz, ganz Neues, was ich wahnsinnig spannend auch finde. Und ja, man trifft auch viele interessante Leute, das ist auch sehr schön. Aber insgesamt hat sich dann einfach der Dienstreisengrad deutlich erhöht.
Das glaube ich. Und wo Sie die Forschung gerade ansprechen, gibt es auch etwas, wo Sie sagen, also so möchte ich über den Klimawandel und über auch Wettervorhersagen im All forschen?
Ja, es gibt tatsächlich von mir, von der Uni Bonn auch ein Projekt. Die haben jetzt sich gerade beworben und es ist auch wurde genehmigt. Das ist ein Sensor, der auf der Raumstation die Satellitenbeobachtung unterstützt, sodass man die Satelliten einfach besser kalibrieren kann und besser versteht, was die überhaupt genau messen. Das ist ein Teil auch, warum die Modelle so schlecht sind, ist, dass die Beobachtungen einfach auch schlecht sind. Also wir haben in manchen Regionen.
Es gibt doch zig Satelliten.
Ja, aber wir haben in manchen Regionen kaum verwertbare Daten. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber gerade auch für Bangladesch, hat man für das gesamte Land irgendwie 10 Wetterstationen mit soliden Daten, wovon man nicht so genau weiß, ob sie überhaupt stimmen oder nicht. Und das ist da die Wetterbeobachtung auch zu verbessern und da auch die Netzwerke stabil zu halten und auch auszubauen, das ist auch ein ganz akutes Thema. Denn die Netzwerke wurden sehr zurückgefahren, auch gerade Anfang der 2000er Jahre, weil man dachte, ach, man hat genug Daten. Und das ist tatsächlich ein Problem auch für die Modelle.
Und wie können Sie das konkret angehen, auch in der Schwerelosigkeit? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht, wie Sie dann vielleicht auch dort arbeiten?
Ja, also in diesen 10 bis 14 Tagen, die wir auf der Raumstation dann tatsächlich sein dürfen, würde es dann zum Beispiel darum gehen, dass man diesen Sensor betreut, dann auch die Daten abruft und mit dem Team am Boden gemeinsam auswerten kann oder schauen kann, ob man Korrekturen vornehmen muss an diesem Sensor, ob der wirklich auch das misst, was man messen möchte.
Würde das bedeuten, Sie gehen also raus, einen Weltraumspaziergang,
leider,
ist der mit drin?
Ich befürchte leider nein, aber vielleicht fällt mir noch ein Projekt ein, das ich machen muss. Vielleicht geht der Sensor ja kaputt. Das könnten wir vielleicht einrichten.
Dann kommt dann Gravity wieder ins Spiel.
Genau. Das fände ich durchaus nicht schlecht, aber das ist tatsächlich erstmal nicht geplant.
Und gibt es so eine These, die Sie aufstellen wollen? Das ist ja auch gerade bei Doktorarbeiten, Sie haben gerade Ihre Arbeit geschrieben. Gibt es da etwas auch fürs All, wo Sie sagen, ah, das möchte ich gerne widerlegen oder vielleicht auch belegen?
Ja, die Astronautin ist erstmal und auch Astronauten generell sind erstmal Servicearbeiter für die Teams am Boden. Das heißt, man selbst darf vielleicht in der Konzipierung mitwirken bei den Experimenten, aber so richtig eigene Experimente ist mir noch nicht ganz klar, ob das in unserer Freizeit erlaubt ist oder nicht. Tatsächlich würde ich forsche auch zur Biometeorologie, also wie wirkt sich das Wetter auf den Körper aus und da würde ich tatsächlich probieren, wie wirkt sich die Schwerelosigkeit auf den weiblichen Körper gerade auch aus, würde ich mir wahrscheinlich da ein Projekt suchen. Da gibt es nämlich Unterschiede zu den Männern. Auch deshalb ist es so interessant, dass auch mal eine deutsche Frau fliegt.
In 3 Jahren vielleicht die erste deutsche Astronautin auf der ISS. Insa Thiele-Eich, heute Vormittag in SWR1 Leute. Als Sie die Bestätigung bekommen haben, dass Sie an diesem Projekt teilnehmen können, was war eigentlich Ihre erste Reaktion?
Ich war tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht undankbar, aber zuerst nicht so erfreut, weil mit der Tatsache, dass ich ausgewählt wurde, 4 andere nicht. Das hat bedeutet, dass 4 andere nicht ausgewählt sind. Und wir hatten sehr engen Kontakt auch im Vorfeld. Und es ist ja der Traum von allen gewesen, nicht nur von mir. Und dass man dann ja, den eigenen Namen hört, da war ich tatsächlich erstmal sehr traurig, auch einfach, weil es bedeutet hat, für zwei andere wusste ich halt, also mit denen ich sehr eng im Kontakt stand, wusste ich halt, okay, das
für die ist es dann nicht gelaufen. Ja. Aber wann kam die Freude?
Das hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, einfach. Also bis ich mich so richtig drüber freuen konnte. Und auch, das fing so richtig dann an, als klar wurde, welches Training jetzt ansteht und als es konkreter wurde. Am Anfang war es wirklich eher auch so, ja, wenn man so monatelang engen Kontakt hatte und da mitgefiebert hat, auch gegenseitig mitgefiebert hat. Wir waren nie in der Konkurrenzsituation, auch die ganze Zeit in diesem Auswahlprozess. Wir haben uns sehr unterstützt auch und auch schon, eigentlich schon monatelang vorher hat man sich gegenseitig Testfragen irgendwie, ach, schau mal hier, kann man noch gut üben oder, also wir hatten eine riesen WhatsApp-Gruppe mit 90 von uns und das war sehr schön und ja, mit jeder Runde, wo mehr ausgeschieden sind, war es eigentlich nicht unbedingt so, dass man da jauchzend durch die Gegend gehüpft ist, sondern eher traurig war für die, die es nicht weitergeschafft haben. Und das war gerade am Ende ganz extrem.
Aber die Welt ist für Sie aber eine Bekannte. Sie sind die Tochter eines Astronauten, sind damit aufgewachsen. Wie hat denn Ihre Familie reagiert?
Mein Vater hat irgendwie so, ja, genau, habe ich dir doch gleich gesagt. Das war ja so, bei uns ist, ich entschuldige mich für den Akzent, aber nicht geschimpft, genug gelobt. Das ist bei uns, ja.
Er ging einfach auch davon aus.
Es war halt so, genau, okay, gut. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir da die Riesenparty gefeiert haben. Es ist tatsächlich, das Schöne umgekehrt daran ist, dass die bedingungslose Liebe meiner Familie und auch meiner Eltern mir sicher ist, egal was ich tue. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft auch, die ich auch probiere, meinen eigenen Kindern weiterzugeben. Es hängt jetzt nicht von den Noten oder der Leistung ab oder vom Erfolg, sondern man wird einfach als Mensch gesehen und geliebt. Das ist eigentlich sehr schön und deswegen freut es mich auch. Aber er war auch, also gerade mein Vater war auch dann schon ein bisschen stolz, hat er gesagt. Aber es hat er auch wirklich genauso gesagt. Also.
Und wie war die, oder wie ist auch die Unterstützung der Familie? Ihr Mann, ihre Kinder, als Thomas Reiter vor zwei Monaten da war, sagte er noch, ja, das war damals, er hat der Familie schon auch viel zugemutet, die mussten dann umziehen auch. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also auch wir selbst, ich habe das als Tochter ja auch erlebt. Wir sind auch umgezogen. Ich bin in Texas groß geworden, habe da viele Jahre verbracht. Wir sind auch nach Köln dann gezogen, von Heidelberg weg. Und das war damals einfach so. Also als Kind hat man das ja einfach so hingenommen. Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, dass wir ja auch jetzt nicht Berufsastronautinnen werden. Das heißt, wir werden nicht langfristig umziehen. Es wird vielleicht, also sicherlich auch darauf hinauslaufen, dass wir auch eine Zeit lang pendeln werden. Gerade wenn es Russland betrifft, sind meine Kinder in sehr guten oder ja, die fühlen sich sehr wohl in ihrer Schule und ihrem Kindergarten. Und dann ist uns auch sehr daran gelegen, dass für sie auch so viel wie möglich einfach normal bleibt, so wie vorher. Und sicherlich, ich nehme auch jetzt gerne meine Kinder auf Dienstreisen auch mal mit. Ich gehe ja jetzt auch schon auf Dienstreisen und ich probiere immer, wenn es geht oder auch nötig ist, manchmal einfach, weil mein Mann auch in Frankfurt arbeitet und nicht zu Hause in Bonn, muss ich sie manchmal einfach mitnehmen. Aber wir probieren das immer sehr bedürfnisgerecht für die Kinder gerade auch zu gestalten. Also, dass die jetzt nicht einfach 50 Stunden fremdbetreut sind, sondern gut aufgehoben sind.
Welche Reaktionen erleben Sie da im Alltag, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin angehende Astronautin? Gibt es da auch noch viele Klischees, die sagen, Mensch, eine Frau im All und was soll das denn?
Klar, auf jeden Fall. Also es ist teilweise auch, hat es mich ein bisschen erschreckt auch, weil mir gar nicht klar war, wie viele Leute das merkwürdig finden, dass ich als Mutter es tatsächlich wage und mich erdreiste, auch mal über Nacht weg zu sein. Meine Kinder sind 4 und 7, werden nicht mehr gestillt, also brauchen mich jetzt tatsächlich nachts nicht mehr.
Es gibt ja auch noch einen Vater.
Es gibt tatsächlich einen sehr kompetenten, liebevollen Vater, der genauso wunderbar wie ich mit den Kindern umgehen kann. Er ist tatsächlich auch, er flechtet denen die Haare in wunderbaren Kunstfrisuren. Das könnte ich überhaupt nicht. Er ist da sehr kompetent und macht das auch mit einer Hingabe und ist da ganz genauso kompetentes Elternteil wie ich und wird auch von denen auch genauso geliebt wie ich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich beide nicht mehr da sind und wir probieren, es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch auf die Kinder achten und wenn ich jetzt eine Woche nicht da war, ist ganz klar, der Freitagnachmittag, als ich wieder da war, gehört nur den Kindern, dann machen wir das, was die Kinder möchten und kuscheln ganz viel und diese Zeit muss man sich aktiv einbauen, also man kann dann nicht direkt ins Büro fahren, aber da achten wir beide halt auch drauf.
Sie sind noch mehr ein Logistikunternehmen geworden. Insa Thiele Aich in SWR1 Leute, angehende Astronautin und Wissenschaftlerin. Wenn Sie abends in den Himmel gucken, was schauen Sie sich ganz genau an?
Meistens mit den Kindern probieren wir irgendwelche Sternkonstellationen zu erkennen und zu entdecken. Oder auch die Kleinen finden es ganz toll zu erkennen, was ist ein Planet, was ist ein Stern. Das ist so ein Unterschied. Das haben die irgendwie mit 3 hat die Große das mal aufgeschnappt. Bei Planeten leuchten ja durchgängig und Sterne, ja, wir sagen Twinkle. Also wir sprechen Englisch mit den Kindern. Und das ist ganz schön. Dann sagt sie immer, ist das Jupiter? Und tatsächlich hat sie meistens recht. Also ich weiß das immer ganz genau. Und ja, da schauen wir immer viel hin und da suchen auch mal die ISS. Also die Raumstation kann man auch...
die regelmäßig vorbeifliegt.
Ja, genau. Das ist auch total schön, dass sie auch das so sehen können und dann auch ein bisschen mehr einen Bezug dazu haben, was das genau auch bedeutet, Astronautin zu sein.
Jetzt gerade gab es ja sehr viele Sternschnuppen. Die Perseidenschauer waren wieder Mitte August. Haben Sie es verfolgen können?
Ich war leider ja in Russland. Das war, da haben wir auch gar keine gesehen. Da war es tatsächlich bewölkt und gewittrig an dem Tag, wo es am stärksten war. Aber wir schauen auch tatsächlich auch nach Sternschnuppen. Das finden die Kinder auch ganz toll. Und die Große trägt mit Stolz. Sie hat eine kleine Sternschnuppe mal bekommen bei einem Malwettbewerb für Kinder. Für ihr Weltraumbild hat sie so. Und das findet sie ganz, ganz toll, dass man Sternschnuppen auch bei sich haben kann.
Und wie ist bei Ihnen der Wunsch entstanden, überhaupt Astronautin zu werden?
Tatsächlich auch beim Blick in die Sterne. Also mein Vater hat uns im Urlaub mal den Andromeda-Nebel gezeigt. Das ist eine Galaxie, die man mit bloßem Auge sehen kann, ein bisschen unterhalb von der Cassiopeia. Und das hat mir damals so, weiß ich noch ganz genau, also ich wusste, dass es eine Milchstraße gibt und Planeten und dass wir auf der Erde wohnen und in so einem Sonnensystem. Und ich wusste aber nicht, dass es andere Galaxien gibt. Das war mir neu. Und das war eine ganz schöne, ja, da hat sich mein Universum um ein paar Dimensionen erweitert. Also das war schon sehr intensiv, das weiß ich auch noch, weil damit kam direkt, da ist man direkt an diesen Ursprungsfragen. Warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Was machen wir überhaupt hier? Gibt es noch anderes Leben irgendwo? Wie sieht das aus? Könnten wir in Kontakt treten? Das sind so ganz spannende Fragen, finde ich. Und hat bei mir definitiv die Faszination fürs Weltall geweckt.
Ja, und dieser Forscherdrang wahrscheinlich dann auch Meteorologin zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wahnsinnig neugierig. Mich interessiert immer, wie funktioniert die Umwelt, in der wir leben? Wie ist diese Wechselwirkung zwischen ja gerade auch Wetter und Mensch? Also deswegen auch die Biometeorologie. Das war nie Teil meiner offiziellen Forschungsprojekte, ist aber immer, hat immer durch die Hintertür seinen Weg in meine Arbeit gefunden. Gerade auch in Bangladesch. Jetzt haben wir untersucht, wie die Sterblichkeitsrate mit Überschwemmungen in Zusammenhang zu bringen ist oder mit dem Wasserspiegel. Und das finde ich total spannend. Also wie der Mensch einfach beeinflusst wird von seiner Umgebung, aber auch umgekehrt die Umgebung wieder im Sinne des oder im Rahmen des Klimawandels beeinflusst.
Und sollten Sie dann noch vor 2020 zur Raummission zur ISS starten? Ich glaube, so ein paar private Gegenstände darf man ja mitnehmen. Was wäre das, was unbedingt mit muss?
Auf jeden Fall das Dienstreisenkuscheltier. Also mein Mann und ich kriegen von unseren Töchtern immer eine kleine Katze, die mittlerweile sehr dreckig geworden ist über die Jahre. Die heißt Muffin und die muss immer mit und die schickt dann, es ist ganz, ein ganz schöner Weg, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Muffin schickt dann Fotos, was Muffin gerade so erlebt. Wird auf jeden Fall auch hier aus Stuttgart mal ein Foto nach Hause schicken oder aus der Bahn oder mein Mann hat das auch schon mal ins Cockpit gegeben. Dann haben die Flugbegleiterinnen ganz lieb Fotos gemacht von Muffin und das ist einfach ganz toll, weil die Kinder, gerade wenn die noch so klein sind, also anrufen ist immer schwierig, dann es ist meistens nicht so gut und wir bevorzugen dann einfach diese Form. Und dann schicken sie mir auch Fotos von sich, was sie so erleben. Die Große schreibt mir kleine Texte und das ist eine ganz schöne Form.
Das muss mit. Gibt es noch was Privates von Ihnen?
Ach, das wird tatsächlich mir schon reichen. Vielleicht nehme ich, es ist ja auch nur 10 bis 14 Tage. Man nimmt dann auch ein paar Fotos natürlich mit hoch. Aber also bei 14 Tagen mache ich mir jetzt nicht so Sorgen.
Und so viel Platz ist ja auch nicht.
Eben, genau.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Insa Thiele Aich. Ihnen alles Gute. Wir drücken die Daumen, dass es klappt.
Danke.
Eins gehört. SWR.